Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Vor einer Woche ging die COP27, die 27. Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh, zu Ende. Die Zahl enttäuschter Stellungnahmen über das Menschengemachte nicht erreichte sind seitdem Legion. Und Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt, wusste schon Joachim Ringelnatz.
Ich stehe hier vor der Weltklimakonferenz. Eigentlich soll hier die Erde gerettet werden, doch jedes Mal passiert das Gleiche. Nix. Reduzierung der Treibhausgase, 1,5 Grad Ziel, bla bla bla, Pustekuchen. Und irgendwann droht dann der Gipfel zu scheitern. Und deswegen gibt es am Ende ein paar Regeln, an die sich keiner halten muss. Lirum larum Löffelstiel, bei der Klimakonferenz passiert nicht viel.
Jawohl, dies war Satire, und zwar aus dem Magazin Extra 3. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Die Klimakonferenz in Ägypten war kein Durchbruch. Binsenweisheit das inzwischen. Herr Rahmstorf, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Rahmstorf, Sie sind Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. Ihre COP27-Bilanz in zwei Sätzen?
Es wurde ein Fonds für Entschädigung eingerichtet, was überfällig war, weil die reichen Länder mit hohen Emissionen verantwortlich sind für Schäden in Ländern, die eigentlich wenig für den Klimawandel können. Aber leider war es ein verlorenes Jahr, was die Emissionsminderung angeht. Da gibt es keine Fortschritte.
Sie haben bei Twitter geschrieben, dass 636 Öl- und Gaslobbyisten bei der Klimakonferenz angemeldet waren. In der Rückschau kann man dann wohl sagen, die haben einen guten Job gemacht.
Ja, aus ihrer Sicht schon. Und das ist ja auch nichts Neues. Die waren ja nicht erst bei dieser Konferenz da, sondern schon eigentlich seit den 1980er Jahren, als klar wurde, dass es mit dem Klimaschutz jetzt ernst wird, dass es einen Klimawandel durch die Öl- und Kohle- und Gasnutzung gibt, hat sich die Gegenwehr dieser Lobby formiert gegen Klimaschutzmaßnahmen. Und deswegen stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Also ich habe gerade gestern nochmal den New York Times Schlagzeile von 1988 gesehen, wo drin stand, der Klimawandel ist jetzt da, wir müssen dringend unseren fossilen Energieverbrauch reduzieren, 1988.
Eben, ein verbindlicher Ausstiegspfad für Öl und Gas, wie von AktivistInnen in Ägypten eben auch gefordert, ist nicht notiert in der Abschlusserklärung. Ein Versäumnis.
Absolut. Es ist geradezu absurd, dass das, was jeder weiß, nämlich dass wir aus Öl und Gas aussteigen müssen, genau wie aus der Kohle, dass das nicht drinstehen darf, weil es gewissen Lobbys eben nicht gefällt und weil ja in diesen Klimaverhandlungen alles einstimmig beschlossen werden muss. Es reicht ein Ölstaat, um zu sagen Nein und das Ganze platzen zu lassen. Das ist eigentlich der zentrale Geburtsfehler der Klimarahmenkonvention.
Sie sind ja nicht nur Klimaforscher, auf Ihre Expertise hört auch die Politik. Was würden Sie im Angesicht von Deutschlands derzeitiger weltweiter fossiler Einkaufstour empfehlen? Lieber frieren?
Nein, das nicht, obwohl man natürlich sparen kann, indem man die Zimmertemperatur runterstellt. Das habe ich bei mir auch gemacht. Aber entscheidend ist doch, dass man sieht, wie schnell kann es auf einmal gehen, LNG-Terminals aufzubauen. Warum ist das nicht bei den erneuerbaren Energien möglich? Da müssen wir vor allem jetzt sehr, sehr schnell werden beim Ausbau, damit wir nicht dann im nächsten Winter dann nochmal vor einer möglichen Energieknappheit stehen.
LNG, das ist das eine. Und Außenministerin Baerbock hat ja bei der Klimakonferenz gesagt, wir müssen raus aus Öl und Gas. Aber Bundeskanzler Scholz war im Mai noch auf Gaseinkaufstour im Senegal. Und binnen kurzem entschädigen wir dann über den in Sharm el-Sheikh von Ihnen erwähnten Ausgleichsfonds Senegal für die Schäden durchs Gas. Das klingt so ein bisschen absurd.
Ja, also ich bin zwar kein Energieexperte, habe da allerdings auch große Fragezeichen an dieser Sache. Und was das Entschädigen angeht, die Folgen sind ja dann nicht auf Senegal beschränkt, sondern letztlich die ganze Welt leidet einfach unter jede Tonne zusätzlicher CO2-Emissionen, die einfach Schäden verursacht, auch bei uns.
Sie erwähnten diesen UN-Fonds, den man nach 30 Jahren endlich geschaffen hat. Will heißen, die Industriestaaten zahlen Ausgleich für Klimaschäden und Verluste der kleinen vulnerablen Staaten. Nur der Haken an der Sache ist ja, wer einzahlt und wer Geld kriegt, ist noch offen. Das heißt, es ist ein leeres Konto, gefüllt mit guten Absichten. Sie sind begeistert?
Das ist leider relativ typisch für die Fortschritte bei diesen Klimakonferenzen, dass man immer in kleinen Schritten nur vorankommt. Und wir stehen jetzt wirklich vor einem Abgrund. Es reicht einfach nicht mehr. Man muss wirklich schneller handeln. Und um mal eine Zahl zu nennen, ein verlorenes Jahr an Klimaschutz, wenn man einfach den nötigen 1,5 Grad Pfad runter auf Null Emissionen um ein Jahr nach hinten schiebt, sind 40 Milliarden Tonnen zusätzliches CO2 in der Luft. Und die Kosten, die Schadenskosten durch eine Tonne liegen bei etwa 100 Euro. Umweltbundesamt sagt sogar 200 Euro, aber nehmen wir mal 100. Dann sind das für ein Jahr 4.000 Milliarden Euro an Kosten, also 4 Billionen, so viel Geld wird in diesem Schadens-Loss-and-Damage-Konto wahrscheinlich niemals drin sein. Wir können das gar nicht alles bezahlen, sondern wir müssen sehr schnell die Emissionen runterfahren, um die Erwärmung zu stoppen.
Und viele stellen dann gerade nach solchen Ereignissen wie der COP27 die Klimakonferenz an sich, die Institution, in Frage. Sie auch?
Nein, das würde ich nicht tun, denn es gab ja auch sehr erfolgreiche COPs. Ich erinnere an Paris. Das war ein aus meiner Sicht wirklich historischer Erfolg, dass man ein globales Klimaabkommen erreicht mit klaren Zielen. Alle Länder haben sich verpflichtet zu Anstrengungen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das, obwohl es im einstimmigen Konsensverfahren beschlossen werden musste, ist das gelungen. Das finde ich sensationell. Und es zeigt eben, dass auch die Länder, die vom Verkauf von Öl leben, zum Beispiel Saudi-Arabien, Russland, solche Länder, die haben zugestimmt, weil die Verhandler, die sich mit der Materie auskennen, eben wissen, was auf dem Spiel steht, wenn wir die Erwärmung nicht stoppen.
Apropos auf dem Spiel steht, wenn wir mal die Beispiele in diesem Jahr anschauen. Extreme Hitzewelle in Pakistan und Indien, katastrophale Monsunniederschläge in Pakistan, Schadensbewältigungskosten dafür allein 10 Milliarden Euro, schätzt die UN. Kleinen Inselstaaten im Pazifik steht das Wasser bis zum Hals, aber immer noch nicht nah genug an unserem Wohnzimmersofa?
Wir sehen ja die Klimafolgen auch bei uns in Deutschland. Ich erinnere mal an die Ahrtalflut. Das ist einfach nur das letzte Beispiel, weil ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Elbeflut 2002, als Dresden unter Wasser stand, den sogenannten Jahrhundertsommer 2003, der europaweit 70.000 Menschenleben gekostet hat. Und der ist inzwischen schon auf Rang 5 runter, was die heißesten Sommer in Europa angeht. Der ist mehrfach übertroffen worden seither. Also wir haben den Klimawandel schon bei uns vor unserer Haustür. Auch das Waldsterben sehen wir ja durch die Dürre, durch die damit verbundene Anfälligkeit für Borkenkäfer. Das habe ich gerade im Harz gesehen vor 2 Wochen. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit die Menschen endlich das Problem so ernst nehmen, wie man es eben tun muss, um das Problem auch zu lösen.
Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte in Sharm el-Sheikh, Zitat, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle und stehen mit dem Fuß noch auf dem Gas. Übertreibt er?
Das würde ich nicht sagen. Ich denke, er hat vollkommen recht und er klingt zunehmend auch verzweifelter in seinen Aussagen. Und als Wissenschaftler steht es mir nicht an, so drastische Aussagen zu machen. Wir kommunizieren immer sehr nüchtern, aber ich habe die Tweets von Guterres geteilt, weil ich finde, er hat vollkommen recht mit dem, was er sagt.
Sie haben ja die Szenarien, die uns auch schon betreffen, erwähnt, wie das Ahrtal. Brauchen wir noch einen viel dramatischeren Notfallmodus, Krisenmodus, um im letzten Moment zu handeln? Und wann, glauben Sie, haben wir diese Schwelle erreicht?
Das Problem ist eben, dass das Klimasystem nur träge reagiert auf unsere Maßnahmen. Und wenn der Notfall einmal da ist, ist es zu spät. Also man kann auch nicht die Titanic umsteuern, wenn sie schon den Eisberg praktisch berührt. Der Klimawandel, den wir jetzt verursachen, ist unumkehrbar. Das verstehen viele offenbar noch nicht. Das CO2 bleibt Zehntausende von Jahren in der Luft. Wir können nicht mehr zurück, wenn es uns hier zu heiß und zu extrem geworden ist. Wir können nur vorausschauend, vorsorgend handeln.
Vorsorgend handeln heißt dann eine Zukunft ganz ohne fossile Energieträger in Ihrem Sinne, oder?
Absolut. Also die Alternative, fossile Energieträger zu benutzen mit Abscheidung von CO2 am Schornstein, ist ja ausprobiert worden. Die Pilotprojekte haben letztlich gezeigt, das ist viel zu aufwendig und teuer. Und wir haben ja viel günstigere Alternativen. Wir können inzwischen die Welt mit 100% erneuerbaren Energien versorgen. Die Technologien haben wir. Sie wachsen exponentiell. Sie werden ständig billiger. Und auch die Energieinvestitionen in neue Erzeugungskapazitäten von Strom zum Beispiel sind weltweit inzwischen ja überwiegend in die Erneuerbaren. Die Energiewende läuft schon, aber der Zeitplan, der Zeitdruck wird einfach durch den Klimawandel hier gesetzt und wir müssen es noch um ein Mehrfaches beschleunigen. Eine Energiewende, die ohnehin kommen wird.
Vielen Dank, Herr Rahmstorf. Ich höre, Sie sind da noch Optimist. Vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es gibt in Europa wohl kaum einen Ort, an dem die Folgen der Klimakrise so deutlich zu sehen sind wie auf dem Rhone-Gletscher in den Schweizer Alpen. Im 19. und 20. Jahrhundert reichte die Gletscherzunge noch weit ins Tal hinab und war eine große Touristenattraktion. Und heute? Katrin Hondl hat die ganze Geschichte.
Der Rhone-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis. Es gluckert und tröpfelt. Das Eis schmilzt und es schmilzt immer schneller. Noch nie war die Bilanz so verheerend wie nach dem Sommer 2022. Die massive Eisschmelze überraschte selbst den erfahrenen Glaziologen Andreas Bauder.
Hier am Rhone-Gletscher, die Messungen seit letztem Herbst auf der Zunge zeigen 9 bis 10 Meter Schmelze. Also 9 bis 10 Meter Dicke vom Eis ist in einem Jahr weggeschmolzen. Über das letzte Jahrzehnt hatten wir hier so zwischen 5, wenn es sehr günstig war, und 8 Meter, wenn es sehr schlecht war. Aber die 9 bis 10 Meter, die sind wirklich noch eine Dimension höher, die wir so nicht erwartet hätten.
Die Gletscher sind so ein sehr deutliches Fieberthermometer für unser Klima, an denen man den Klimawandel ablesen kann.
Andreas Fischlin ist emeritierter Professor für Systemökologie der ETH Zürich und Leitautor mehrerer Berichte des Weltklimarats IPCC.
Also wenn es nicht gelingt, die globale Erwärmung zu begrenzen, deutlich unter 2 Grad, wie das Pariser Übereinkommen vorsieht, dann werden die Schweizer Gletscher eigentlich völlig verschwinden. Wir haben das ja sogar in der Nationalhymne, der ewige Firn. Und ja, dieser Firn war in diesem Sommer einfach völlig weg. Das trifft natürlich die Schweizer Seele. Das ist fast ein Mythos, der hier jetzt besonders betroffen ist.
Die Schweizer Nationalflagge, weißes Kreuz auf rotem Grund, weht am Rhone-Gletscher nur ein paar hundert Meter entfernt von der Furka-Passstraße. Nirgends sonst in Europa können Sie so nahe an einen Gletscher fahren, heißt es auf der Internetseite der Eisgrotte, der Touristenattraktion des Rhone-Gletschers. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird hier jedes Jahr neu ein begehbarer Tunnel ins Eis gebohrt. 9 Schweizer Franken kostet der Eintritt pro Person und jedes Jahr kommen Tausende und sind begeistert von den schimmernden Blautönen im Innern der tropfenden Eisgrotte.
Also es ist kalt, blau, es ist wirklich beeindruckend.
Also wunderschön und so faszinierend finde ich, dass man da reinkommt, ja.
Nicht faszinierend, sondern ziemlich traurig sieht das Eisspektakel von außen aus. Denn dass die Grotte überhaupt noch existiert, liegt an großen Textilplanen, mit denen das untere Ende des Gletschers bedeckt wurde. Wie schlaffe Gespenster hängen die Tücher über dem Eis, das tatsächlich deutlich höher ist als auf der Gletscherzunge dahinter. Der Glaziologe Andreas Bauder leitet seit 16 Jahren die Messungen am Rhone-Gletscher.
Unter der Plane schmilzt nur etwa ein Drittel wie daneben.
Der aufwendige Sonnenschutz aus Polyesterstoff bedeckt eine Fläche ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Es wäre schlicht unmöglich, den gesamten Gletscher mit Textilplanen abzudecken, um die Schmelze zu bremsen. Der Rettungsversuch gilt allein dem Tourismusunternehmen Eisgrotte.
Solche Maßnahmen, die lassen sich anwenden, kleinräumig da, wo ein wirtschaftliches Interesse ist, sei das Skibetrieb, so dass du von der Bergstation noch auf die Piste, auf den Gletscher kommst, da wird das angewendet, um da die Veränderungen möglichst gering zu halten. Du kannst es rauszögern, aber du kannst es nicht umkehren, oder die Entwicklung.
Auf der Gletscherzunge, die der Sonne ungeschützt ausgesetzt ist, zeigt sich die Entwicklung auch farblich. Die Eisoberfläche ist fast schwarz. Wir sind hoch oben in den Schweizer Bergen in der vermeintlich unberührten Natur, aber das Gletschereis sieht schmutzig aus wie alter Schnee am Rand einer Großstadtautobahn.
Dieser Schmutz besteht aus Gesteinstaub, der zurückbleibt, wenn das Eis schmilzt. Aber das Dunkle sind auch Rußpartikel. Das bildet dann so eine schmierige Masse, da die oben drauf bleibt. Und die Rußpartikel, die sind natürlich von den menschlichen Emissionen.
Die dunkle, schmierige Schicht auf dem Gletscher bewirkt, dass das Eis umso schneller schmilzt. Schwarz absorbiert das Sonnenlicht, die Oberflächentemperatur steigt. Wenn ein Kind Fieber hat, können kühlende Tücher oder Wadenwickel helfen. Aber dem fiebernden Gletscher hilft das Hausmittel kaum. Denn auch die Stoffplanen über der touristischen Eisgrotte sind mit der Zeit grau und schmutzig geworden. Am Rand bedecken ältere Stofffetzen nur noch alpines Geröll. Ein Friedhof, meint die Glaziologin Mylène Jacquemin.
Mich erinnert das so an ein Graveyard irgendwie, oder? Also dieses Gespenstische, was diese Tücher irgendwie haben, die so über diesen Eistürmen, die da jetzt noch stehen, irgendwie hangen. Das ist schon so surreal irgendwie. Gletschertechnisch, ressourcentechnisch macht es keinen Unterschied, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Eis bewahren.
In diesem Sommer löste sich trotz der Abdeckung ein gewaltiger Eisbrocken. Der treibt nun mitsamt seiner grauen Textilhülle auf dem Gletschersee, der sich vor etwa 15 Jahren gebildet hat und von Jahr zu Jahr größer wird.
Den See hat man erst zeitlich schon einige Jahre gesehen, aber der Gletscher hat über einige Jahre noch genügend Nachschub gehabt, dass er ihn über den Winter eigentlich immer wieder schließen konnte. Aber seit gut 10 Jahren ist das nicht mehr der Fall.
Unter der Leitung von Andreas Bauder hat das wissenschaftliche Team der ETH Zürich für die Vermessung des Abschmelzens überall auf dem Gletscher Stangen und Kabel installiert. Fast bei jedem Besuch werden es weniger.
Das langfristige Messprogramm hier geht schon 20 Jahre und damals gab es noch keinen See. Hat der Gletscher vorne bei der Felsbarriere vom Ende vom See geendet und da haben wir verschiedene Messpunkte dazwischen gehabt. Wir haben sogar jetzt einen Messpunkt, den habe ich noch bis diesen Herbst gemessen und der war etwa 2 Meter weg von der Wasserlinie und den habe ich jetzt aufgegeben.
Zusammen mit Bauders Kollegin Mylène Jacquemin wagen wir uns etwas weiter vor und stehen auf der Gletscherzunge plötzlich vor einem riesigen Loch. Die graue Eisdecke ist eingestürzt. Darunter sehen wir den grünen Gletscherbach, auf dem einzelne Eisbrocken treiben.
Und da stürzen einfach alle paar Tage Stücke vom Dach ein, dort wo es am dünnsten ist. Und so setzt sich dieser Zerfall eigentlich laufend jetzt gletscheraufwärts fort.
Noch nicht ganz so deutlich zu sehen, aber zu erahnen ist der Verfall auch einige hundert Meter weiter oben. Auf der Gletscheroberfläche ist eine Art Trichter entstanden, der aus der Ferne aussieht wie ein großer Kreis im schmutzig-grauen Eis. Das Team von der ETH hat ein Loch ins Eis gebohrt, um mithilfe von Druck- und Temperatursensoren sowie einer Kamera zu verstehen, was genau in den Tiefen des schmelzenden Gletschers vor sich geht.
Der Hauptgletscherbach, der fließt hier unten durch und das schmilzt eigentlich den Gletscher von unten. Und daher gibt es diese große Kaverne im Eis und die Oberfläche ist jetzt dünn genug, dass sie beginnt quasi einzustürzen. Und diesen Prozess wollen wir verstehen.
Noch im August 2022 haben uns die Forscherinnen und Forscher ihre Vermessungsarbeiten direkt an der brüchigen Trichterstelle auf der Gletscherzunge gezeigt. Aber bereits im Oktober ist auch der Besuch dieser Messstation für uns tabu. Zu gefährlich. Andreas Bauder hat sich allein in die Nähe der Eiskaverne gewagt.
Ja, man geht da mit einem gemischten Gefühl durch. Vor allem, wenn das einstürzt, dann landet man zwischen Eisblöcken, dann hat man kaum eine Chance.
Bei einem Gletscherbruch in den Dolomiten sind nach Angaben der regionalen Rettungsleitstelle mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück passierte in Norditalien.
Wie unmittelbar bedrohlich die immer rasantere Schmelze sein kann, das hat im Frühsommer 2022 ein Gletschersturz am Berg Marmolata in den italienischen Dolomiten gezeigt. 11 Menschen starben.
Gletscherabbrüche sind ein Phänomen, das schon immer auftrat,
sagt der Glaziologe Matthias Huss. Er leitet das schweizerische Gletschermessnetz GLAMOS, das die Daten des schmelzenden Rhone-Gletschers sowie von mehr als 170 weiteren Gletschern sammelt und die langfristigen Veränderungen in den Schweizer Alpen systematisch beobachtet.
Das Problem ist, wir kriegen Gletscherabbrüche an Stellen, wo wir sie bis jetzt nie erwartet hätten. Dieser Marmolata-Gletscher wurde nie als gefährlich betrachtet und war es bisher auch nicht. Und es ist durchaus möglich, dass wir in Zukunft auch hier in der Schweiz noch viel mehr solche Situationen sehen werden.
3,1 Kubikkilometer Eis haben die Schweizer Gletscher in diesem Jahr verloren.
2022 hat wirklich sämtliche Rekorde gebrochen. Wir hätten nie gedacht, dass es so extrem werden könnte. Wobei, es war schon in gewissem Maß zu erwarten, dass es in Zukunft so schlimm kommen kann. Aber eigentlich, was wir jetzt realisiert haben, ist, dass die Zukunft jetzt heute schon eingetroffen ist.
So klingt ein schmelzender Gletscher. Der Rhone-Gletscher verabschiedet sich. Klimakrise in den Alpen. Das war Katrin Hondl. Wenn Sie neugierig sind auf noch mehr Hintergrund und Reportage von der Weltzeit, abonnieren Sie uns. Wir freuen uns. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.